das was wir gesehen haben, ist genau parlamentarische Demokratie, die so funktioniert, wie parlamentarische Demokratie nun einmal funktioniert. Abgeordnete bilden sich eine Meinung, ob sie eine Sache zustimmen wollen oder nicht, und dann stimmen sie zu oder nicht. Genau dafür haben wir Parlamente. Das, was Brandmauer hieß, war in Wirklichkeit ein Erpressungsrezept gegenüber der CDU. Der CDU wurde verboten, jemals eine Mehrheit im Parlament zustande zu bringen, zu der nicht auch die linken Parteien gehört hat.
Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich freue mich, dass heute nach dieser hitzigen, aufreibenden, viel diskutierten Asyldebatte im gestrigen, ja, gestern im Bundestag, Werner Patzelt, Politprofessor, uns zugeschaltet ist. Ich vermute aus Dresden, das können Sie nachher gleich noch bestätigen, dementieren, wie Sie wollen. Aber Herr Patzelt, noch brennender interessiert mich, wie haben Sie gestern diese Asyldebatte initiiert von Friedrich Merz erlebt?
Ich glaube, dass das eine der Debatten war, die unter anderem deshalb in Erinnerung bleiben, weil endlich kein Konsens sozusagen simuliert wurde, sondern weil gestritten wurde, und zwar erkennbar bis in die Tiefen der eigenen Überzeugungen hinein. Und genau dafür, freilich für andere Zwecke auch, hat man das Plenum eines Parlaments, um das, was in der Bevölkerung bis tief in die Emotionen hinein umstritten ist, auch im Parlament der Bevölkerung nicht vorzuspielen, aber sichtbar zu machen, damit man in einem Land weiß, auch jene, die im Parlament sind, denken so, wie ich denke, zwar nicht jeder wie jeder, aber so, dass jeder in der Bevölkerung sich in irgendeinem wiedererkennen kann.
Die Emotionen kochten ja hoch. Es gab Wortmeldungen, die persönliche Angriffe waren. Merz wurde angegriffen, die Regierung wurde angegriffen, etablierte Parteien wurden angegriffen, alle gegen alle. Die Sprache war ruppig. Was bleibt von dieser Debatte? Was ist vielleicht das interessanteste Statement? Was ist da die wichtigste Erkenntnis jetzt für Sie?
Also gehen wir zunächst auf die Frage ein, was bleibt. Das, was bleibt, nimmt sich je nach politischer Perspektive anders aus. Für die einen bleibt, dass nun zum ersten Mal Nazis die Möglichkeit gegeben worden ist, die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung in Bundesdeutschland mitzuprägen. Und für die anderen ist das wichtigste Ergebnis, dass sich die CDU davon freigemacht hat, nur solche Dinge zur Abstimmung zu stellen, wo sie zuvor von SPD und Grünen gleichsam die Erlaubnis bekommen hat, diese Themen auf die Agenda zu setzen, und wo ausgeschlossen ist, dass aus Versehen, aus Zufall oder gar aus böser Absicht auch noch die AfD zustimmt. Also das ist das, was je nachdem, wie man die Sache sieht, bleiben wird. Dass auch scharfe persönliche Angriffe in Parlamentsdebatten vorkommen, das bedauere ich zwar als jemand, dem sehr am zivilisierten Umgang gelegen ist, aber man versteht es auch. Manche von den grünen Rednern waren tatsächlich den Tränen nahe, und manche der AfDler waren zutiefst empört. Dass dann harte Worte fallen, das ist verständlich, obwohl man auch im Parlament ein Beispiel eines zivilisierten Umgangs geben sollte.
Die Reaktionen auch nicht nur in politischen Kreisen, sondern auch bei Zeitungen, bei Journalisten waren auch ungehalten. Also man hat da seinen Unmut über diese Abstimmung quasi kundgetan. Wie würden Sie die Reaktionen einordnen? Da wurden mit Begriffen wie Nazis, Faschismus, Rechtsradikale, Untergang, ich weiß auch nicht. Also es wurden da Horrorszenarien noch und nöcher präsentiert. Wie beurteilen Sie die Reaktionen jetzt auf diese Asyldebatte?
Ich glaube, dass manche Leute wirklich zutiefst davon überzeugt sind, dass die AfDler Nazis sind und dass deswegen gestern sich eine Tragödie ereignet hat. Manchen nehme ich das persönlich ab, dass sie in ihrem Kopf so sortiert sind, dass sie das in der Aufrichtigkeit ihres Herzens so sehen. Bei manch anderen ist es aufgesetzt und giert nach Punkten. Und da schließe ich ausdrücklich den Bundeskanzler ein, der sich danach extrem betroffen gezeigt hat. Wahrscheinlich, weil seine kommende Bedeutungslosigkeit zum ersten Mal vor aller Augen offensichtlich geworden ist. Und ansonsten meine ich, dass die Einschätzung, die Henrik Broder heute auf Welt-TV abgegeben hat, zutrifft. Das, was wir gesehen haben, ist genau parlamentarische Demokratie, die so funktioniert, wie parlamentarische Demokratie nun einmal funktioniert. Abgeordnete bilden sich eine Meinung, ob sie einer Sache zustimmen wollen oder nicht. Und dann stimmen sie zu oder nicht. Genau dafür haben wir Parlamente und alle Einlassungen dahin gehen. Man müsse doch vor einer Plenardebatte sicherstellen, dass das Ergebnis der Debatte ganz klar und berechenbar ist. Das ist nur dann angemessen, wenn es eine Regierung mit starker parlamentarischer Mehrheit gibt und man unter dem Gesichtspunkt parlamentarischer Effizienz sicherstellen will, dass Dinge, die parlamentsreif sind, dann auch entsprechend beschlossen werden. Wenn aber das Parlament selber zerrissen ist, wenn die Öffentlichkeit selber zerrissen ist, wenn es keine feste Mehrheit gibt, dann ist es natürlich angemessen zu streiten. Und früher oder in anderen Fällen, und das ist eigentlich etwas, was nur mit Suffisanz zu betonen ist, in anderen ähnlichen Fällen sprachen dann die Journalisten von einer Sternstunde des Parlaments. Man habe mit aller Redlichkeit und Emotionalität um die richtige Position gestritten. Das Ergebnis sei nicht davor bekannt gewesen. So müsse Parlamentarismus sein. So kann er nicht immer sein, aus den vorhin beschriebenen Gründen. Aber so war er gestern und folglich hat Broder recht, wenn er sagte, das war Parlamentarismus, so wie er zu sein hat. Es wird der Bevölkerung nicht Friede, Freude, Eierkuchen vorgespielt, wie das sozialistische Vertretungskörperschaften taten, sondern das, was in der Gesellschaft umstritten ist, wird im Parlament in aller Umstrittenheit vorgeführt und dann entschieden.
Das wurde ja oft auch ins Spiel gebracht, dass jetzt quasi die Demokratie abgeschafft werde, der Weg zum Faschismus gebahnt werde. Sie sagen es, wenn ich Sie richtig verstehe, umgekehrt, genau das Gegenteil, nämlich die Demokratie lebt.
Die Demokratie lebt und ich habe nur insofern Verständnis für die andere Position, als manche Leute wirklich in aller Aufrichtigkeit des Gemüts glauben, die AfD sei eine narzisstische Partei, was ich nicht für den Tatsachen entsprechend halte. Aber wer das so glaubt, mein Gott, das ist wie ein Spinnenfürchtiger, der meint auch, auf jede Spinne müsse man einschlagen und sie unbedingt tot machen, weil ansonsten ist die Seelenruhe oder sonst etwas bedroht. Nein, das war gestern kein Anschlag auf die Demokratie. Es hat sich halt eine Mehrheit durchgesetzt, von der viele in Deutschland nicht wollen, dass es sie im Parlament gibt. Es ist die Mehrheit, die in der Bevölkerung besteht. Und wenn sich die in der Bevölkerung bestehende Mehrheit im Parlament widerspiegelt und auch noch zusammenfindet, dann ist das nicht das Ende der Demokratie, sondern ein Ausdruck von Demokratie. Und wem das nicht gefällt, der muss dann halt eine Politik machen, dass die Mehrheit der Deutschen nicht mehr CDU und AfD und FDP wählt, sondern dass die Mehrheit der Deutschen die Grünen oder die Sozialdemokraten oder die Linke wählt. Und solange die Kameraden dieser Parteien keine solche Politik machen, dann verstehe ich zwar, dass sie sich darüber beklagen, dass die anderen die Mehrheit haben, aber das ist dann die Folge der eigenen Politik. Und folglich sollten die lieber Vorwürfe an sich und ihre politische Unfähigkeit machen, als an den Wählern und als jene Parlamentarier, die der Bevölkerungsmehrheit zum parlamentarischen Ausdruck verhelfen.
Der gewichtigste Vorwurf, wenn wir noch ganz kurz auf die sachliche Ebene gehen, war ja, dass dieser Vorstoß von Friedrich Merz, dieser Asylantrag, dem Grundgesetz widerspreche. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Papier, hat gesagt, das entspricht den Tatsachen überhaupt nicht, dass das verfassungswidrig wäre. Und ich glaube, bessere Beurteiler, bessere Experten als führende Verfassungsrechtler lassen sich da nicht anführen. Man versteht ja, aus welchen taktischen Gründen das Argument der Verfassungswidrigkeit eingeführt wird. Auch das Argument, dass das europarechtlich nicht durchsetzbar wäre. Wer nichts ändern will, findet ein jedes Argument dafür, warum man nichts ändern kann. Und wer die bisherige Migrations- und Asylpolitik für alternativlos richtig hält, ja, der verschanzt sich dann hinter der Aussage, rechtlich kann man hier eh nichts machen. Man könne nicht einmal die Gesetze verändern, denn das sei verfassungswidrig. Und die Verfassung dürfe man auch nicht ändern, denn das sei europarechtswidrig. Und an dieser Stelle merkt man auch die taktische Begründung und den prinzipiellen Unsinn einer solchen Argumentation.
Kurze Nebenfrage, und zwar einfach auf diese inhaltliche Ebene. Glauben Sie, ich will da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber glauben Sie, dass diese Lösung quasi Stopp illegaler Migration, Stopp der Einreise, keiner mehr rein, der nicht hierher gehört, nach Deutschland. Glauben Sie, dass das die Lösung dieses Problems sein kann, sein muss? Wie schätzen Sie das inhaltlich ein?
Also inhaltlich ist es völlig richtig zu sagen, wenn unsere Behörden jetzt eh überfordert sind und deswegen gar nicht mehr ordnungsgemäß operieren können, wie es der Bundeskanzler auch gestern ausgedrückt hat, dann kann die Problemlösung nicht darin bestehen, den ohnehin schon migrationspolitisch überforderten Behörden pro Jahr noch 200.000 bis 300.000 weitere Fälle zuzuführen. Und wenn es nicht möglich ist, Leute, die in Deutschland sind, abzuschieben, weil sie vor der Abschiebung abtauchen, aber zugleich Abschiebehaft nicht möglich ist, wenn also jene, die in Deutschland sind, nicht mehr aus Deutschland weggebracht werden können, dann ist es doch eigentlich ziemlich vernünftig, die gar nicht erst nach Deutschland hereinzulassen. Infolgedessen lautet die eigentlich wichtige Frage nur, was davon lässt sich praktisch umsetzen? Und da liegt es auch auf der Hand, Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen oder im Straßenverkehr sind auch dann sinnvoll, wenn es Geschwindigkeitsübertretungen gibt. Wenn hinlänglich viele Verletzungen von Regeln auch sanktioniert und bestraft werden, dann sinkt die Absicht, die Regeln einfach zu übertreten und sinkt dann auch die Anzahl der Fälle, die man dann administrativ bemaßnahmen muss.
In der Schweiz würden wir jetzt sagen, das wäre ein bürgerlicher Schulterschluss zwischen FDP, Union, AfD. Ist das aus Ihrer Sicht jetzt der Fall der Brandmauer, den wir da gestern erlebt haben, oder ist das vielleicht zu überspitzt, zu voreilig geschlussfolgert?
Dass es ein Schulterschluss bürgerlicher Parteien wäre, könnte man in Deutschland dann sagen, wenn sich nicht die gesamte öffentliche Meinung darauf festgelegt hätte, dass die AfD keine bürgerliche Partei ist, sondern eine Partei, die im besten Fall aus Rechtsdemagogen und im schlimmsten Fall aus lupenreinen Nazis besteht. Und mit denen macht ein Bürgerlicher natürlich keine gemeinsame Sache. Ansonsten muss man über den Begriff der Brandmauer noch einmal nachdenken. Wenn die Wahrnehmung stimmt oder stimmte, um meine Zweifel gleich anzumelden, dass die AfD eine Horde von Nazis ist, dann meint Brandmauer, dass man die deutsche Demokratie, die offenkundig auch nach so vielen Jahrzehnten ihres Bestehens eine gefährdete ist, durch diese Brandmauer vor den blauen Nazi-Horden der AfD abschirmt. Schaut man aber näher hin, was diese Brandmauer in der politischen Praxis ist, dann erkennt man, die Brandmauer diente dazu, der CDU es zu verweigern, parlamentarische Mehrheiten rechts der linken Parteien überhaupt funktionstätig zu machen. Das, was Brandmauer hieß, war in Wirklichkeit ein Erpressungsrezept gegenüber der CDU. Der CDU wurde verboten, jemals eine Mehrheit im Parlament zustande zu bringen, zu der nicht auch die linken Parteien gehörten. Dass der deutschen Öffentlichkeit es widerfahren ist, diese Erpressung als Brandmauer auszuflaggen, das ist eines der fatalen Ergebnisse einer sehr saumseligen Umgangsweise mit politisch dann eben doch folgereichen Begriffen.
Und wie würden Sie die Zukunft von Friedrich Merz einschätzen, auch in Bezug auf diese Brandmauer? Der Druck wird ja jetzt nicht kleiner, der wird jetzt tendenziell größer, das merkt man, schießen alle auf ihn ein. Hält er stand? Wird diese Brandmauer jetzt langfristig eingerissen bleiben? Zieht er sie wieder hoch? Wie würden Sie das so ein bisschen einschätzen?
Aus den Handlungen von Merz in den nächsten Tagen und Wochen wird sich erkennen lassen, ob ein standfester Politiker ist oder jemand, der lediglich auf eine zweite Chance wartete und sie dann sozusagen nach Maßgabe der Umstände opportunistisch ausnutzt. Wenn er Stehvermögen hat, dann wird er seine Position beibehalten, die da lautet, es wird eine inhaltlich richtige Position, nicht dadurch falsch, dass diese Position auch von Leuten vertreten wird, die wir für die falschen oder nicht für unsere Partner halten. Ob er das tatsächlich offensiv durchzuhalten vermag, das eben wird uns zeigen, aus welchem Holz Merz geschnitzt ist. Und was die politische Weiterentwicklung seiner Laufbahn betrifft, meine ich, dass Folgendes zwar keine zuverlässige Prognose, aber ein nicht unwahrscheinliches Szenario ist. Gestern schon hat seitens der SPD es Friedrich Merz entgegengeschallt, nach dieser Aktion im Bundestag solle er ja nicht mehr auf eine Koalition mit der SPD hoffen. Freilich wird es nach der Bundestagswahl, bei der die CDU mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die stärkste Partei werden wird, Koalitionsverhandlungen geben zwischen der CDU und natürlich der SPD, vielleicht auch sogar mit den Grünen. Diese Verhandlungen muss die CDU auch redlich und guten Willens führen. Sie wird am Schluss aber merken, dass das Verhandlungsgewicht von Sozialdemokraten und Grünen so unermesslich geworden ist, dass nur ein solcher Koalitionsvertrag herauskäme, bei dem die CDU ihre Seele verkaufen müsste. Das ist dann der Zeitpunkt, wo die CDU, wo der Vorsitzende, wenn er Mut hätte, an die Öffentlichkeit gehen könnte mit folgender Aussage: Wir haben uns wirklich redlich um eine Reformkoalition bemüht. Sie kommt nicht zustande. Infolgedessen werde ich den Bundespräsidenten bitten, jetzt auch ohne gesicherte Mehrheit mich zur Wahl zum Bundeskanzler vorzuschlagen. Dem könnte der Bundespräsident mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit keinen alternativen Vorschlag legitimerweise entgegensetzen. Es kommt zur Wahl im Bundestag, Merz fällt durch. Dann hat der Bundestag nach Verfassung 2 Wochen Zeit, einen anderen mit absoluter Mehrheit zum Bundeskanzler zu wählen, was sehr unwahrscheinlich ist, dass es gelingen würde. Und dann findet laut Grundgesetz unverzüglich ein weiterer Wahlgang statt, in dem zum Bundeskanzler gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der Stimmen hat. Merz kandidiert, wenn er die 2 Wochen ohne Blessuren überstanden hat oder zumindest mit Standfestigkeit überstanden hat. Er bekommt die einfache Mehrheit und dann kann der Bundespräsident endlich mal eine politisch folgenreiche Entscheidung treffen. Entweder löst er den Bundestag auf, was zu einem weiteren Anwachsen der AfD führen würde, was der deutsche Bundespräsident gewiss vermeiden will, oder er ernennt den Minderheitsgewählten, nicht mit einer absoluten Mehrheit gewählten, zum Bundeskanzler mit vollen Rechten eines Bundeskanzlers. Und dann darf Merz als Chef einer Minderheitsregierung jene Brocken wegräumen, die eben Angela Merkel und die Fortsetzung der Merkel-Koalition in der Ampelkoalition eingebrockt haben. Und wie er es dann schafft, fallweise parlamentarische Unterstützung zu sichern, die dann bestimmt auch in vielen Bereichen von der AfD kommen würde, das wird uns zeigen, ob er Herausforderungen gewachsen ist oder nur dem politischen Normalbetrieb. Ich halte es nicht für ganz ausgeschlossen, dass wir auf ein solches Szenario zugehen, und von dem hängt dann ab, wie Merz in der deutschen historischen Erinnerung bleiben wird.
Wäre das ganz, ganz naiv gefragt, wäre das ein gutes Szenario für Deutschland? Dieses unruhige Szenario, das Sie jetzt gerade beschrieben haben.
Nachdem die AfD auf das Regieren wahrscheinlich genauso gut vorbereitet ist wie Habeck auf die Übernahme des Wirtschaftsministeriums, sollte man nicht auf eine Koalition mit der AfD ausgehen. Noch dazu, wo die Union eine solche Koalition jahrelang mit den heiligsten aller Eiden ausgeschlossen hat und wo die öffentliche Meinung strikt dagegen ist und eine Koalition zwischen Union und AfD von ständigen linken Massendemonstrationen begleitet werden würde. Nachdem die notwendigen Reformen Deutschlands ganz gewiss nicht mit den Grünen gemacht werden können, ist eine Koalition mit den Grünen auch nicht im Interesse des Landes. Ob die SPD nach ihrer kommenden Wahlniederlage die ganzen Scholzes und die Parteivorsitzende und den Mützenich als Fraktionsvorsitzenden abräumt und Leute wie Pistorius, wenn man ihn nicht überschätzt, oder die Vernünftigen in der SPD in eine neue Regierung hineinbringt, die dann die SPD-Mitgliedschaft auch auf dem Weg der notwendigen Reformen in der Migrationspolitik, Militärpolitik und so weiter mitnimmt. Wenn das so geschehen würde, könnte die Union auch mit der SPD koalieren. Aber ich bezweifle sehr, dass die SPD den Weg mitgehen würde, noch dazu, wo nach neuem deutschen Verfassungsbrauch Koalitionsverträge auch auf Parteitagen bestätigt werden müssen, wo die Linke ganz gewiss das nicht mit sich geschehen lässt. Und unter solchen Umständen ist eine Minderheitsregierung tatsächlich die einzig realistische Option, dass sie im Grunde eingegangen werden kann. Ob das Erfolg hat oder nicht, das bleibt dann immer noch offen. Das zeigt der Fall des Freistaates Sachsen. Dort haben SPD und CDU als Koalition eine Minderheitsregierung gegründet, die sich fallweise ihre Stimmen von der politischen Linken holt, weil das mit der AfD nicht gehen darf. Wenn es aber legitim ist, eine Minderheitsregierung zu machen, die sich nach links ausstreckt, dann kann man unter den Mehrheitsverhältnissen der deutschen Bevölkerung es nicht für vollständig illegitim erklären, eine Minderheitsregierung auf Bundesebene zu haben, die sich nach rechts ausstreckt. Unterm Strich ist aber eine Minderheitsregierung natürlich die dritt- oder viertbeste Lösung, denn spätestens wenn es um Außenpolitik geht, wäre es schon gut, wenn der deutsche Kanzler wirklich mit einer Mehrheit im Parlament sprechen könnte.
Hochinteressant finde ich, das ist ja eine neue Situation jetzt. Das gab es noch nie, dass die CDU mit einem mit AfD-Stimmen quasi etwas durchbringt, sachlich zwar richtig, aber trotzdem hochgradig umstritten. Was würden Sie sagen, bedeutet diese Debatte jetzt für die CDU als Partei, auch in die Zukunft schauend? Wie geht es mit dieser Partei weiter, mit dieser Zerreißprobe? Wie geht es weiter mit der CDU?
Die CDU steckt ohne Zweifel in einer Zerreißprobe. Nicht ohne Grund hat sich heute die ehemalige Bundeskanzlerin, die ja an den bestehenden Zuständen schuld ist, mit heftiger Kritik an Friedrich Merz zu Wort gemeldet. Und sie findet auch breiten Anklang, etwa bei Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und von Schleswig-Holstein und den anderen Teilen der CDU auch. Wie es mit der CDU weitergeht, hängt davon ab, ob die CDU die innere Stärke besitzt, einzusehen, dass der bisherige so bequeme Merkel-Kurs die CDU immer weiter nach unten führt und dass eine Beibehaltung des rot-grünen Merkel-Kurses nur dazu führt, dass die Union auf der einen Seite zwischen der AfD und auf der anderen Seite zwischen einem rot-grün-woken Politikbündnis zerrieben wird. In Ostdeutschland ist aus der dominierenden CDU schon in etlichen Fällen eine so zerriebene Partei geworden. Und an dieser Stelle stellen sich dann auch die Führungsaufgaben für den Parteivorsitzenden und seinen Generalsekretär. Schaffen Sie es, die notwendigen Mehrheiten bei den Parteigremien der CDU zu organisieren, dass ein vom Merkel-Erbe wegführender, aber mit der Mehrzahl der deutschen Bevölkerung zusammenpassender Politikkurs in der Migrationspolitik, Energiepolitik, Sicherheitspolitik und so weiter gefahren werden kann? Und das können wir jetzt noch nicht wissen. Das einzig Gewisse ist, die CDU befindet sich in einer sehr unangenehmen Lage. Aber weil die CDU sich gegen viele Warnungen in diese Lage selbst hineinmanövriert hat, ist Mitleid nicht unbedingt notwendig.
Über etwas haben wir noch gar nicht gesprochen, und zwar kam es bei der gestrigen Debatte, beim Statement oder bei der Rede von Alice Weidel zu einem Zwischenfall. Die AfD spricht von einer Laserattacke auf die Kanzlerkandidatin. Wir haben beim Bundestag nachgefragt und die haben eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gegen Unbekannt tatsächlich gemacht. Haben Sie diese Szene überhaupt gesehen, wahrgenommen? War da was? Und wie deuten Sie die? Ist das ein letztes Aufbäumen, eine Verzweiflungstag? Wie haben Sie das, diese Szene wahrgenommen?
Mir ist diese Szene nicht aufgefallen. Ob sie Weidel aufgefallen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie sich dazu schon geäußert hat. Dass es ein Sicherheitsrisiko geben kann, wenn man auf die Glaskuppel des Reichstages steigt und dann direkten Blick und folglich auch Schusswaffenkontakt mit den im Plenum Versammelten hat, das war immer schon klar. Das Glas soll angeblich schusswaffenfest sein für kleinkalibrige Handfeuerwaffen. Laserstrahlen durchdringen das natürlich. Und sollte das Belästigen von Rednern oder Abgeordneten mit Lasern zur Unsitte der Besucher der gläsernen Kuppel werden, dann wird man eines Tages entweder entsprechende Kontrollen einführen oder den Zutritt zur Kuppel während Plenartagungen unterbinden müssen. Dass überhaupt Leute auf die Idee kommen, durch solche Mittel ein Parlament bei seiner ordnungsgemäßen Arbeit zu stören und legitime Abgeordnete des Deutschen Bundestages auf diese Weise, sei es zu schädigen, sei es zu irritieren oder etwas, dass Leute auf diese Idee kommen, zeigt, wie verdorben die politischen Sitten in Deutschland inzwischen geworden sind.
Wir haben darüber gesprochen, über die emotionalen Voten, über die heftigen, hitzigen Reaktionen. Was nehmen Sie Positives aus dem gestrigen Tag mit? Warum kommt es am Ende trotz allem gut für Deutschland? Was sagen Sie dazu?
Das Positive ist, dass das Parlament endlich mal wieder als Parlament sich betätigt hat, nämlich eine Mehrheit da war, die nicht zuvor durch Absprachen simuliert oder gefaked oder erzwungen worden ist, sondern offenkundig auch den Überzeugungen derer, die bei der namentlichen Abstimmung sich entsprechend verhalten haben, entsprochen haben. Es ist das zweite Tröstliche, dass die Möglichkeit einer alternativen Migrationspolitik sichtbar geworden ist und vielleicht auch am Freitag wieder sichtbar wird. Das ist dann noch keine veränderte Migrationspolitik, sondern es ist immerhin deren Möglichkeit, die dann vom Wähler bei der Bundestagswahl bestätigt oder wieder vom politischen Spieltisch gezogen werden kann. Also, dass der Parlamentarismus richtig funktioniert hat Und dass eine alternative Migrationspolitik jetzt wieder als möglich erscheint, das nehme ich als die positiven Eindrücke von gestern mit.
Herr Batzelt, ganz herzlichen Dank und ganz liebe Grüße nach Dresden.
Gerne geschehen.